Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin Anna und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, obwohl so lange Zeit nichts mehr kam. Ja, naja, ich sitze hier bewaffnet mit einer Wärmflasche unter meinen Füßen, einer Wärmflasche auf meinen Oberschenkeln und gegenüber von der Heizung. Und gerade mein Laptop ist noch ein bisschen am Röhren und ich habe mein Tagebuch neben mir liegen und mein Handy mit den Fotos geöffnet, um nachzuvollziehen, wann was geschehen ist. Ich will euch nämlich berichten von meinem Urlaub/Besuch in Chile, den ich gemacht habe jetzt im Oktober. Es ist wieder ein bisschen her, aber ich war danach irgendwie so aus dem Leben geschmissen und gestresst und es war so viel los auf der Arbeit, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, irgendwie noch wieder so sehr runterzufahren, dass ich auch eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Ich habe das Gefühl, ich brauche da schon immer so ein bisschen innere Ruhe zu, um das auch zu verarbeiten und den Kopf frei genug dafür zu haben. Ich finde es auch ein bisschen witzig, weil ich habe gedacht, ich hätte so richtig, richtig viel Tagebuch geschrieben. Aber letztendlich, also es ist schon relativ, naja, ist jetzt immer die Frage. Aber so viel ist es jetzt eigentlich auch nicht geworden, auf was ich mich da beziehen kann. Aber nun gut, falls ihr neu hier seid, dann gilt, wie bei allen meinen Podcast-Folgen immer, falls ihr irgendwelche seriösen Infos haben wollt, dann ist das hier weniger euer Place to be, sondern hier gibt's subjektive Erfahrungsberichte. Und ja, meistens weiß ich gar nicht so, wie hilfreich die Sachen wirklich sind, die ich hier erzähle. Oder ich denke, sie dienen eher der Unterhaltung. Im besten Fall unterhält es hier jemanden. Das würde mich freuen und wenn nicht, dann unterhält es zumindest mich. Ja, ich war in Chile knapp drei Wochen, während der hessischen Herbstferien, die ich ein bisschen ausgedehnt habe, beziehungsweise durch meine lieben KollegInnen auch ein bisschen ausdehnen konnte. Und die habe ich auch volle Lotte genutzt. Ich hatte noch Nachtdienst von Montag auf Dienstag und dann hatten wir noch Teambesprechung bis 12.30 Uhr. Dann bin ich nach Hause, habe fertig gepackt und abends hat meine Schwester mich, danke an der Stelle, nach Frankfurt gefahren und ich bin schon losgeflogen. Das heißt, das war ein bisschen heavy und auf dem Rückweg, ja, da komme ich später nochmal zu, aber da war es das Gleiche. Der Flug sollte eigentlich landen um 3 Uhr nachmittags und am nächsten Tag um 9 Uhr musste ich zur Arbeit und in eine 24-Stunden-Schicht. Und Spoiler, nächstes Mal würde ich mir dann vielleicht doch einen Puffertag noch mit einplanen bei dem Rückflug, einfach damit es entspannter ist. Aber naja, irgendwie gerade so mit 26 bin ich jetzt der Meinung, man ist ja nur einmal jung. Und ich habe das Gefühl, gerade treffe ich viele unvernünftige Entscheidungen, einfach aus der Freude heraus unvernünftige Entscheidungen treffen zu können. Und deshalb hatte ich auch die Flüge so gebucht, obwohl ich mir das natürlich schon dachte, dass es vielleicht nicht das Sinnigste ist. Aber manchmal muss man auch unvernünftig sein. Und ich dachte mir, das ist so ein, naja, nicht once in a lifetime, aber so ein seltenes Erlebnis, da muss ich das auch ausnutzen. Genau. Dann bin ich geflogen nach Chile. Von Haustür zu Haustür war ich irgendwie so 27 Stunden unterwegs und war dann auch relativ fertig mit den Nerven. Ich wusste schon, ich habe, seitdem ich denken kann, gefühlt, immer meine Periode an langen Flugtagen. Und auf diesem Hinflug nach Chile sollte es dann wieder soweit sein. Zum Glück habe ich sie erst bekommen beim Umstieg in Sao Paulo und es knockt mich immer so richtig aus. Aber ich hatte Ibus noch dabei, aber Spaß war das natürlich trotzdem nicht. Also ich empfehle es niemandem. Ich frage mich auch, wie das sein kann. Vermutlich ist es nicht so, dass immer alle wichtigen Ereignisse davon getroffen werden. Also so statistisch kann das ja nicht sein, aber von meinem Gefühl her ist es wirklich so. Schreibt mir gerne, falls es bei euch auch so ist. Und wenn ja, dann schreibt mir gerne, welche wichtigen Ereignisse euch dadurch schon versaut oder gedämpft wurden. Bei mir war es auch mein erster Arbeitstag zweimal Und mein erster Studiumstag, auch zweimal, jeweils beim Bachelor und beim Master. Ja, dann Flug von Kambodscha zurück. Naja, lasst uns lieber woanders drüber reden. Es ist unfassbar. Stadt ohne Meer-Festival, letztes Jahr. Ein Trauerspiel. Okay, ich bin auf jeden Fall angekommen und bin in der Hauptstadt von Chile gelandet. Das ist Santiago de Chile. Die Hauptstadt ist richtig groß und liegt so, in meinem Kopf ist es immer in der Mitte des Landes, aber es ist nicht ganz in der Mitte des Landes, sondern eher noch ein bisschen nördlicher. Aber alle gehen irgendwie so von Santiago als Mitte des Landes gefühlt aus. Und dort wohnt mein Gastbruder. Ich hatte vor 10 Jahren ein Auslandsjahr, so ein Schüleraustauschjahr gemacht in Chile und habe dort in einer Gastfamilie gewohnt. Dazu mache ich auch noch eine Podcast-Folge. Die kommt vielleicht nächste Woche raus. Mal sehen. Ich habe das Gefühl, ihr glaubt mir gar nichts mehr, was ich hier erzähle, wann irgendwas wie rauskommt. Aber who knows, vielleicht klappt das ja. Und er wohnt jetzt in Santiago. Und er war sozusagen ein wichtiger Part meiner Gastfamilie und meine Gastmama, die auch seine Mama ist. Und sie wohnt auf Chiloé. Das ist eine Insel im Süden von Chile. Also nicht ganz im Süden, aber schon ziemlich weit im Süden. Ihr könnt gerne mal bei Google Maps nachgucken, falls es euch interessiert. Oder vielleicht wart ihr auch schon mal in Chile und habt ein bisschen Ahnung, wo sich was befindet. Genau. Und ja, ich war dann erst in Santiago. Da wohnen auch meine Gastgroßeltern, mit denen ich aber eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so viel Kontakt hatte. Und ich wusste dann, okay, ich bleibe bei meinem Gastbruder und bei seiner Freundin, die mir aber auch einfach nicht geantwortet hatten. Ich hatte ihnen dann gesagt, hallo, schickt mir mal bitte eure Adresse. So, ich muss ja wissen, wo ich hinkommen muss. Und mein Gastbruder meinte nur, naja, er muss arbeiten. Und ich war so, ja, aber wäre trotzdem gut, wenn du mir zumindest sagst, wo du wohnst. Und letztendlich bin ich losgeflogen, ohne zu wissen, wo ich danach hin muss. Der Grund, warum ich jetzt im Oktober geflogen bin, war einmal, weil die Herbstferien waren. Und ursprünglich wollte ich über Weihnachten fliegen, was bestimmt auch richtig schön gewesen wäre wegen dem Wetter. Aber auch ein bisschen ungünstig, weil da die Flüge so viel teurer sind. Und weil es Weihnachten ist und jetzt im Oktober habe ich tatsächlich die Geburtstage von meinem Gastbruder und meiner Gastmama getroffen. Und ich dachte mir, dieses Jahr muss ich jetzt unbedingt nochmal hin, so nachdem 10 Jahre vergangen sind, wo ich mir so denke, Wahnsinn, wie einfach 10 Jahre, boah, 10 Jahre. Also ich finde das unvorstellbar, dass ich vor 10 Jahren irgendwie schon so Mensch war. Also was heißt Mensch war, aber da war ich schon, ja, weiß ich nicht. Ja, ich meine, als ich 16 war, 10 Jahre davor, da war ich 6. Mathematik-Genie ist hier am Start. Ja, und mit 6? Ja, das, also, naja, auf jeden Fall war ich dann da. Und als ich in Sao Paulo umgestiegen bin, da hatte meine Gastmama mir dann schon geschrieben, hallo Anna, ich bin als Überraschung auch in Santiago, auch für dich und für den Geburtstag von Franco und ich hole dich dann ab bei dieser einen Haltestelle da, also bei einer Bushaltestelle. Der Flug war schon ein bisschen chaotisch, weil in Sao Paulo bin ich umgestiegen und dann gab es noch so einen Zwischenstopp, wo ich nicht aussteigen musste, aber wo nochmal manchen Leuten gesagt wurde, hallo, ihr müsstet mal auf einen anderen Platz umziehen. Und dann stand ich einfach nicht auf der Liste drauf zum Umziehen. Und sie war so, hä? Hat mich dann die ganze Zeit gesucht und meinte so, ja, sie sind ausgecheckt. Und dann meinte ich, wie, ich bin ausgecheckt, ich bin noch hier im Flug. Und sie so, ja, aber sie hat jetzt keinen Sitzplatz mehr für mich. Dann musste ich mich so 3-mal umsetzen. Und es wurde hin und her überlegt. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, bestimmt wird mein Gepäck nicht ankommen. Ich hatte nur Handgepäck mit, aber mir wurde davor, wurde ich gefragt, ob ich es unten ins Gepäckfach machen können würde, weil der Flug so voll ist. Und dann dachte ich mir so, ja super, habe noch gefragt, schafft es dann den Umstieg alleine? Die so, ja klar. Und ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge, dass er nicht oben ins Fach reinpasst. Deshalb dachte ich mir, Jackpot. Und dann, als es hieß, ich bin ausgecheckt, dann dachte ich mir so, ne, ich hätte es doch nicht machen sollen, weil, surprise, surprise, mein Gepäck kam nicht an. Und da ist dann wirklich so meine Stimmung auch gekippt, als ich dann bei diesem Band stand und dann so war, oh, es ist nicht da. Und da hatte ich mich dabei unterhalten mit der Frau, die da gearbeitet hat, die dann auch meinte, innerhalb von 24 Stunden wird es dann nach Hause geschickt, wo ich dann aber auch gar nicht so genau wusste, also wohin denn jetzt eigentlich. Hab dann wieder meinem Gastbruder geschrieben, hallo Franco, ich brauche unbedingt jetzt eine Adresse, so. Und da hat er mir sie zum Glück auch geschickt und ich konnte das angeben. Letztendlich nach 2 Tagen kam dann der Rucksack an. Ja, und auf dem Rückweg habe ich es dann oben einfach in die Fächer gemacht und es hat perfekt gepasst. Und ich hatte eigentlich schon viel Gepäck dabei. Das war so ein kleiner Wanderrucksack und es war aber perfekt. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich Aufpreis zahlen muss. Aber es hat geklappt. Und dann, als ich ankam, war es auch noch voll der Struggle, einen Geldautomaten zu finden in dem Flughafen. Habe ich dann letztendlich geschafft. Und dann war es auch noch anstrengend, mit dem Bus dahin zu fahren. Auch so komplette Reizüberflutung. Ich war auch noch erkältet, hatte mir auf dem Flug schon so, oh ja, ich sollte aufhören, mit dem Nagel zu spielen. Es tut mir leid. Auf dem Flug hatte ich mir noch so Hustenstiller reingefahren, der einen auch ein bisschen ausgenockt hat, weil ich so Husten hatte. Und habe auch die ganzen Flüge mit FFP2-Maske verbracht, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass ich hier jetzt alle noch anstecke und mir keine Ahnung was einfange. Und auf dem Rückweg war ich wieder fit und die Leute haben aber gerotzt und geröchelt auf diesem Flug. Das war echt krass. Naja, und dann habe ich es letztendlich geschafft zu meiner Gastmama. Dann, die haben da gewartet, es hat auch ewig gebraucht, bis ich da war. Und meine Gastoma stand auch noch daneben. Und dann hieß es, ja, okay, wir fahren jetzt zu meiner Gastoma, weil Frank muss ja eh noch arbeiten. Und dann morgen kann ich dann bei Franco übernachten. Und das war Hardcore-Kulturschock, weil ich finde es schon nochmal anders, dann in so eine Family reinzukommen und nicht so Time und Me-Space nochmal zu haben. Und auch bei den Großeltern, die sind nochmal umgezogen und haben so eine kleines Haus, Wohnung mit 3 Hunden und einer Katze. Und da habe ich auch mit meiner Gastmama in einem Bett geschlafen, mit einer Decke. Ich finde das mit einer Decke, das ist noch das Krasseste. Und ich hatte ja auch noch so Husten, hatte Jetlag und meine Periode. Und dann war auch noch von dieser Tür der Schließmechanismus kaputt. Das heißt, man konnte von innen die Tür nicht mehr gut aufkriegen. Meine Gastmama wusste da irgendwie einen Hack. Das heißt, mitten in der Nacht ist sie dann noch aufgestanden, hat mir geholfen, das aufzumachen. Morgens hat uns dann die Oma von außen wieder aufgemacht. Und nach dieser Nacht war ich echt vollkommen fix und fertig. Musste dann auch noch Sachen organisieren bei der Arbeit. Und dachte mir so, oh jemine. Und auch bei diesem Abendessen, ich bin fast eingeschlafen, während ich da nur saß. Dann kam auch mein Gastbruder vorbei, das war noch ziemlich nett. Und es war auch richtig schön, die wiederzusehen. Ich habe die seit 7 Jahren nicht gesehen. Ich war 2017 nochmal zu Besuch da. Genau, und dann am nächsten Tag war ich einkaufen mit der Gastmama und der Gastoma. Und abends sind wir dann zu Franco, zu meinem Gastbruder, in seine Wohnung gegangen, wo er mit seiner Freundin wohnt. Die wohnen so in einer Zimmerwohnung, auch mit 2 Katzen, in so einem Hochhaus mit einem Balkon, wo man über die ganze Stadt, was heißt über die ganze Stadt, das geht nicht, weil die Stadt ist so groß, aber über einen Teil der Stadt gucken kann. Und das ist schon richtig Big City Life gewesen. Das war schon krass, auch so direkt neben einer riesen 4-spurigen Straße, wo man dann immer die Lichter von den Autos so sieht. Ja, und dann waren wir am Sushi essen und meine Gastmama meinte die ganze Zeit, ich kann wieder bei der Gastoma übernachten, aber dieses Haus, es ist schon irgendwie gemütlich, aber es ist schon auch so harter Kulturschock gewesen und dass ich überhaupt nicht mich so gefühlt habe, als wäre da irgendwie auch mein Space. Und bei meinem Gastbruder war es eher so, dass ich mich gefühlt habe, so da kann ich einfach chillen und auch runterkommen und ich sein und nicht so die ganze Zeit bisschen in Alert Stimmung quasi. Genau, meine Gastmama hat dann letztendlich da auch nochmal übernachtet bei meinem Gastbruder. Da hatten wir dann aber zum Glück eine Luftmatratze, weil das war so ein 1,10 Meter Bett. Und das war auch nicht mal 2 Meter lang. Das war so eine Schlafcouch. Ich würde schätzen, vielleicht 1,70 lang, weil meine Füße haben rausgeguckt. Dann dachte ich schon so, uiuiui, wenn wir da jetzt auch noch gemeinsam drauf schlafen, das wird heavy. Aber nein, zum Glück. Und ich habe dann auch die Nächte danach nur noch bei Franco geschlafen, weil mir das ein bisschen lieber war. Und ja, am Tag drauf habe ich so eine Free Walking Tour gemacht, wie ich sie immer mache. In Santiago habe ich tatsächlich schon mal eine gemacht, aber ich habe mich gar nicht an so viel erinnert. Und die Walking Tour war wieder richtig gut. Auch in der Hinsicht, dass viel Gesellschaftspolitisches auch nochmal erzählt wurde. Und bei meiner Gastmama muss man schon sagen, ich war auch ein bisschen schockiert, was sie für ausländerfeindliche Sachen gesagt hat und wie irgendwie dann Rechtsruck stattgefunden hat. Und der Guide von der Free Walking Tour, der konnte das ziemlich gut auch nochmal einordnen und nochmal erklären, so auf ein bisschen neutralerer Ebene, wie das alles gerade mit der Migration in Chile aussieht und der Situation auch in Santiago, weil da die meisten Geflüchteten unterkommen und dass die Hoffnungslosigkeit sehr groß ist und dass Chile auch einfach noch nie so viele Menschen irgendwie aufgenommen hat, die geflüchtet sind und der Umgang damit gar nicht so klar ist und der jetzt erst sich entwickeln muss. Und das hat mir richtig gut getan. Dann war ich auch nochmal im Museo de la Memoria. Das ist das Geschichtsmuseum, wo es auch um die Diktatur von Pinochet geht. Das war auch richtig spannend. Ich hatte es irgendwie ein bisschen besser in Erinnerung. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht war letztes Mal, als ich da war, mein Spanisch noch besser war oder es eindrücklicher war oder ich weiß nicht genau. Aber ich fand es immer noch gut. Und das Krasse ist, was ich immer wieder vergesse, ist, dass Pinochet wurde abgewählt über eine Abstimmung quasi. Und die war aber richtig, richtig knapp. Das heißt, fast 50% und in manchen Regionen mehr als 50% wollten eigentlich, dass er an der Macht bleibt. Und ja, das finde ich schon ein krasses Phänomen, einfach diese Spaltung und auch was diese Spaltung noch immer für das Land bedeutet, weil die Menschen waren ja danach nicht weg, die eigentlich das gut fanden, was Pinochet gemacht hat. Ja, das fand ich nochmal sehr eindrücklich, mir das so ins Gedächtnis zu rufen. Und ich finde, das erklärt auch relativ viel vom Gesellschaftlichen, was da so abgeht. Ja, und es war dann auch ganz gut, das war nach 3 Tagen dann so das erste Mal, dass ich so ein bisschen Me-Time hatte und die habe ich auch gebraucht. Hat dann da auch nochmal ein bisschen telefoniert und so. Und ja, das war ganz gut. Dann abends war die Geburtstagsfeier von meinem Gastbruder, die war auch sehr schön. Es gab so einen Quincho, so einen überdachten Grillplatz neben dem Hochhauskomplex, den man mieten kann. Und da wurde dann gegrillt. Es war Familie von Franco da und es waren Kumpels da. Und es war richtig nett. Ja, viel Fleisch wieder. Das ist echt, ja. Also, ich finde es aber auch schwierig. Hier in Deutschland esse ich kein Fleisch mehr. Das schwankt immer ein bisschen, aber jetzt aktuell gar nicht mehr. Aber in Chile, gerade so im Gastfamilienkontext, finde ich das irgendwie schwer zu sagen, ich esse das nicht, weil wirklich, man sagt das manchmal so, es bleibt nichts übrig, aber da würde so wirklich nichts übrig bleiben. Also nur dann so Kartoffeln, wenn ich kein Fleisch essen würde. Und ja, naja, auf jeden Fall, ja, auch ein schwieriges Thema, habe ich da Fleisch gegessen. Und es wurde sehr viel gegrillt, wie die Chilenen das auch gerne tun. Und das war eine sehr schöne Feier. Und dann einen Tag drauf war ich noch mit meiner Gastmama im Zoo. Zoo ist jetzt, ja, auch nicht gerade mein Lieblingsplace to be. Und da habe ich schon auch nochmal gemerkt, wie unterschiedlich das wieder ist, in Gastfamilien zu sein und irgendwie seine eigenen Bedürfnisse nochmal zurückzustecken und wie, ja, wie man bei Besuchen auch Dinge macht, die man sonst nicht machen würde und wie es schon eine sehr andere Experience ist, jetzt gar nicht gewertet, weil es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ja, ist auf jeden Fall anders. Genau, und dann hatten sie auch noch am letzten Tag, wo ich dann weitergefahren bin, ich bin dann nach Pucon gefahren, das ist eine Stadt mehr im Süden, weil ich dachte, ich brauche mal noch ein bisschen Zeit für mich. Vom Ablauf her war es so, ich war bei meinem Gastbruder, wo meine Gastmama dann überraschenderweise auch war. Dann war ich alleine 3 Tage in einem Hostel. Dann war ich bei meiner Gastmama. Dann war ich wieder 2 Nächte in einem Hostel. Und dann war ich wieder bei meinem Gastbruder. Und dann bin ich nach Hause geflogen. Und am letzten Abend, bevor ich und meine Gastmama sozusagen, nee, an dem gleichen Abend nach Hause gefahren, also naja, sie nach Hause und ich ins Hostel gefahren bin, haben sich meine Gastmama und mein Gastbruder so sehr gestritten. Das war auch wieder so richtig Gastfamilien-Vibe. Ich saß dann irgendwie so im Zimmer daneben, hab die Katze gestreichelt, hab das alles gehört und war so. Es war auch so, dass die sich dann nicht mal verabschiedet haben. Und die wohnen 16 Busstunden auseinander. Also es ist nicht so, als würden die sich jetzt häufig sehen und könnten das dann direkt wieder klären oder so. Das fand ich schon heftig und auch irgendwie eine unangenehme Situation. Und auch mein Gastbruder hatte dann danach nochmal mit den Gastgroßeltern darüber geredet und diskutiert. Und man kriegt einfach so viel mit an Insights in Familienleben. Und jedes Familienleben ist ja irgendwie vertrickt und hat seine Ecken und Kanten und Eigenheiten. Und das ist echt schon auch, ja, eine krasse Möglichkeit irgendwie. Und manchmal auch echt heftig und unangenehm, aber auch interessant und besonders und ja, sehr besonders, würde ich sagen. Genau, dann als ich in Pucon war, da eine Freundin von mir, Hannah, die war auch in Chile für 3 Monate und ist da viel durchs Land gereist. Vor, wann war das? Vor 2 Jahren, glaube ich. Vor einem Jahr. Naja, und auf jeden Fall hatte sie mir dann da auch nochmal ein Hostel empfohlen. Und das Hostel, das war richtig cool. Das war so richtig social. Ich bin morgens um 7 angekommen und mit mir kamen schon so und so viele andere Leute an, die auch mit dem Nachtbus gefahren sind. Und ja, das war richtig schön. Da, den ersten Tag habe ich dann 4 Tagebuch geschrieben. Das erste Mal, dass ich es geschafft habe, da Tagebuch zu schreiben. Und habe gechillt. Und am nächsten Tag, ich war mir die ganze Zeit unsicher, ob ich es machen will oder nicht. Und dann hieß es aber so, es gibt eine Vulkanwanderung. Und ich war so, mache ich das, mache ich das nicht? Und in Panama bin ich auf den einen Vulkan nicht draufgestiegen und hatte mir dabei gesagt, das nächste Mal wandere ich auf den Vulkan drauf, komme, was wolle. Und dann, das hat 100 € gekostet, hier auf den Vulkan zu steigen. Und dann dachte ich so, wow, das ist schon viel. Und irgendwie ist in meinem Kopf noch der so Low-Budget-Gedanke, Touren, die über 30 € kosten, mache ich nicht. Und da kommt manchmal in meinem Kopf noch nicht so ganz an, dass ich jetzt ja ein ganz anderes Budget habe, dadurch, dass ich Vollzeit arbeite. Das ist manchmal noch nicht so ganz vereinbar gefühlt in meinem Kopf angekommen. Manchmal ist es sehr angekommen, aber manchmal auch noch nicht. Und dann hatte ich mit einer Freundin telefoniert und sie meinte dann so, Anna, mach das auf jeden Fall. Und dann habe ich das gemacht und das war sowas von cool. Wir sind richtig früh losgelaufen und davor hatte ich nämlich auch ein bisschen Sorge. Es war eine Wanderung auf Schnee, weil da liegt Schnee. So die ersten Kilometer, die waren noch ohne und dann wurde es aber steil und wir haben dann da auch so eine Regenhose bekommen und so wie so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, naja, so Dinger, die man um seine Waden drum macht, wie man das manchmal auch beim Reiten hat und extra Jacken. Und ein Helm und Steigeisen, das sind wie so sehr spitze Spikes für die Schuhe und einen Eispickel und noch einen Stock. Und mit dem war man dann ausgestattet und ist auf diesen Vulkan hochgewandert. Und es war so, so cool. Die Aussicht war richtig, richtig wunderschön. Und es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren eine sehr kleine Gruppe. Wir waren zu viert mit zwei Guides. Und die Guides waren auch richtig nett. Und man kann nicht ganz zum Krater aktuell laufen. Ich weiß nicht, ob man es inzwischen kann, weil... Ja, warum eigentlich nochmal? Naja, darf man auf jeden Fall nicht. Aber dadurch, dass ich das auch nicht mit gerechnet habe eigentlich und keinerlei Erwartungen hatte, war das für mich auch gar nicht so ein Problem. Und dann auf dem Rückweg ist man einfach mit Poporutschern runtergerutscht, den Berg. Das war auch cool. Auch anstrengender als gedacht. Und ich bin richtig lange nicht mehr mit Poporutschern gerutscht. Aber es war eine sehr, sehr coole Experience. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und das hier ist ein Reminder an mich und vielleicht auch an euch. Macht die Sachen auch, wenn ihr euch vielleicht nicht traut am Anfang. Und das Coole war jetzt auch bei dieser Tour, dass die Guides, die sind schon auch langsam gelaufen und aber sehr konstant. Ja, und das war angenehm. Aber ich habe mein Gesicht nicht genug eingecremt und habe dann einfach Sonnenbrand bekommen. Und vor allem hat man gesehen, dass ich vergessen habe, so da, wo der Damenbart ist, so zwischen Lippen und Nase, habe ich nicht eingecremt. Und dann hatte ich da Sonnenbrand und dann hat sich meine Haut ganz sehr geschält. Ja, yeah. Ungünstig. Aber es war super schön und abends sind wir noch so mit einer riesen Gruppe, ich glaube so von 14 Leuten oder so, sind wir noch was essen gegangen. Und das war auch richtig schön. Es war so richtiger Backpacker-Vibe und auch so sehr natürlich touristisch, aber gerade nach so mit dem Kontrast zwischen Gastfamilie und nur Spanisch und sehr chilenisch, war ich dann ganz froh, irgendwie nochmal so den Mix zu haben aus Me-Time und Hostel, Backpacker, Touri, Life. Und das war sehr schön. Und Pucón ist generell eine sehr schöne Stadt. Sehr touristisch, die ist bekannt für Outdoor-Sport. Da kann man auch viel Rafting machen und solche Sachen. Und auch sehr schön. Ich wäre gerne auch noch länger geblieben, aber es stand dann der Geburtstag von meiner Gastmama an. Und da wollte ich auf jeden Fall da sein. Deshalb musste ich dann aus Pucón leider schon wieder los, obwohl es sehr schön war. Und bin dann mit dem Bus rübergefahren. Da hatte ich folgendes Problem. Also, die haben sehr gute Nachtbusse und die sind auch sehr bequem. Das ist nicht so wie Nachtbusse hier bei uns in Deutschland, dass es einfach ein normaler Bus ist, sondern man kann unterschiedliche Busarten wählen und da kann man dann auch seine Beine so nicht hochfahren, aber schon hochlegen und die Sitze sind wesentlich breiter und manchmal gibt es noch so Vorhänge und es ist ein ganz anderes Komfortniveau, aber teilweise muss man schon auch Busse ein bisschen früher buchen, weil als ich geguckt habe, waren dann schon alle Busse weg und auch aus Pucón nach Puerto Montt fuhr einfach der Bus nur zweimal am Tag, womit ich auch nicht gerechnet hatte, weil ich mich nicht informiert habe. Und es war klar, wenn ich den Bus nehme, der abends fährt oder so um 16.30 Uhr, dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig von Puerto Montt nach Chiloé. Also Puerto Montt ist die Stadt auf dem Festland, von wo aus die Fähre fährt auf die Insel. Oder Chiloé ist eigentlich auch so die Inselgruppe. Dazu gehören ganz viele Inseln. Aber wenn ich von Chiloé rede, dann meine ich eigentlich so die Hauptinsel. Genau. Und dann bin ich aber trotzdem morgens hingegangen und habe gefragt, hallo, gibt es irgendeine Möglichkeit? Und erst war er so, nee. Da habe ich nochmal nachgefragt, ob vielleicht noch jemand absagen könnte oder so. Und da meinte er, nee, nee, das auf keinen Fall. Aber er könnte mir so Teilstreckentickets geben, zwei, dass ich dann einfach währenddessen in so einem kleinen Ort nochmal umsteige in, also was heißt umsteige, dass ich mich dann auf einen anderen Platz setzen muss, ein Stockwerk höher. Und da meinte ich, ja, kein Problem, mache ich gerne. Und bin dann nach Puerto Montt gefahren. In Puerto Montt war das Gute, da wurde direkt rumgeschrien. Da wurde geschrien, Chiloé, wo ist doch Chiloé? Und dann war ich so, okay, ich komme. Und bin dann da eingestiegen und bin dann auch in Chiloé angekommen, beziehungsweise in Castro. Castro ist die Hauptstadt von Chiloé und die liegt so im Inneren der Stadt, also der Insel, würde ich sagen. Und von Castro musste ich dann noch mit dem Minibus weiterfahren. Das fand ich auch spannend, weil ich erstmal gar nicht mehr so genau wusste, wie komme ich überhaupt zu diesem Minibus-Terminal. Und meine Gastmama hatte mir dann geschrieben: Hallo Anna, du musst zum Terminal Rural. Gott, jetzt ist schon wieder mein Spanisch eingerostet. Aber die R's sind auch immer schwer. Ich habe einfach das R rollen. Jetzt kann ich es so halbwegs rollen. Und das habe ich gelernt. So einen Tag bevor ich zurückgeflogen bin nach Deutschland, nachdem ich da ein Jahr war, wo ich mir so dachte, wirklich jetzt? Ich kann es nicht fassen. Ja, und dann habe ich das aber gefunden, auch mit Hilfe von Google Maps. Und dann kam auch langsam so die Erinnerung wieder, wie der Stadtkern aussieht, weil von da aus bin ich früher auch, also mit diesem Bus bin ich früher immer von der Schule nach Hause gefahren. Und ja, bin dann nach Chonchi gefahren. Chonchi ist die Kleinstadt, wo meine Gastfamilie damals gewohnt hat und wo meine Gastmama auch jetzt noch wohnt. Sie wohnt jetzt woanders. Und ja, das war ein Erlebnis. Sagen wir es so. Ich frage mich, ich glaube, ich mache jetzt an dieser Stelle Pause und starte dann eine neue Podcast-Folge, damit es hier nicht aus eskaliert von der Länge her. Das heißt, als nächstes kommt dann noch Chiloé und danach Puerto Varas in der nächsten Folge. Also und Chiloé in der nächsten Folge. Und dann wieder Santiago. Ja, falls es euch gefallen hat, dann hört gerne nächste Woche wieder rein. Und liebe Grüße, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.